Ich finde, man sieht so eine Insel, Sylt jetzt mal nur als Beispiel, aber natürlich als ganz spezielles Beispiel. Man sieht das als Urlauber immer nur von einer Seite, aber wie viele Einzelschicksale da so hinterstecken und was das so mit den Menschen auch macht, was wir als Touristen da so mit hinbringen oder wie wir uns dort verhalten, ich finde es wunderbar. Also es ist ein ganz tolles Buch.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Nachts im Buchladen, ist im Buchladen bei der Leseliebe von Claudia Hellmann. Schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
Ja, hallo Jenny, ich freue mich total, dass du mich wieder besuchen kommst hier im Bockenhöfel.
Ja, und ich habe es heute mal ein bisschen anders gemacht als sonst. Ich habe tatsächlich sogar ein Buch mitgebracht, von dem ich wusste, dass du es gerade nicht da hast. Aber du hast mich tatsächlich auf die Autorin aufmerksam gemacht. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich mal bei dir im Laden war und da habe ich gesehen, du hast verkauft von Letizia Columbani Der Zopf.
Ja, richtig, genau. Das hat vor allen Dingen, ja, die Frauen angesprochen, ist eine sehr tiefgründige Geschichte und kam gut an, war wirklich ein Bestseller oder ist immer noch ein Bestseller.
Genau, das ist gar nicht so alt, das Buch, das ist, glaube ich, gerade mal vor 2 Jahren rausgekommen. Es geht da ja zum einen um eine Anwältin, die an Krebs erkrankt, dann um eine junge Frau, die eine Perückenfirma in Italien erbt und um eine indische Frau, die aus einer niederen Kaste stammt und mit ihrer Tochter flieht, um ein besseres Leben zu finden und sich dann auf dieser Flucht die Haare schneiden lässt. Und so kommt der Zopf zusammen. Aus den indischen Haaren werden in der italienischen Perückenfabrik wird eine Perücke geschneidert und diese Perücke wird der kanadischen Anwältin, die keine Haare mehr hat, zu einer besseren Zeit während der Krankheit verhelfen. Also ein ganz besonderes Buch, was halt auch auf dieser verwobenen Art geschrieben ist, also auf diesen drei lokalen Ebenen. Und jetzt das neue Buch von ihr, Das Haus der Frauen. Hast du das schon gelesen?
Nein, leider noch nicht.
Dann sage ich dir, was ich davon halte. Ich habe es nämlich heute Nachmittag just zu Ende gelesen. Und was ich so unglaublich finde an Letizia Columbani, die schafft es echt auf 250 Seiten, auch der Zopf war nicht besonders dick, ganz leicht und fluffig eine Welt aufzuklappen. Und hier beim Haus der Frauen geht es tatsächlich um ein Frauenhaus in Paris, einen riesengroßen Palast. Und es geht wieder um eine Anwältin um die 40, die hat einen Burnout erlitten und bekommt sozusagen als Therapie aufgedrückt, dass sie in diesem Frauenhaus arbeitet, ehrenamtlich als Briefschreiberin. Und zuerst wehrt sie sich so ein bisschen gegen die Aufgabe und dann wird sie die Schreiberin des Hauses und fängt an, für die Frauen, die aus allen Teilen der Welt stammt, besondere Briefe aufzusetzen. Die eine möchte ein Autogramm von der Queen, die andere ist im Supermarkt so ein bisschen übers Ohr gehauen worden, der Joghurt war reduziert, sie hat 2 Euro zu viel gezahlt. Und ganz langsam erkennt diese Anwältin, wie wichtig sowas wie 2 Euro für diese Frauen aus dieser ganz anderen Schicht sind. Und sie findet sich da immer mehr ein. Und im Hintergrund wird die Geschichte erzählt von der Frau, die dieses Frauenhaus überhaupt möglich gemacht hat, nämlich einer Dame, die 1925 als fast 60-Jährige bei der Heilsarmee gearbeitet hat, ein Herz für Frauen hatte und ja, ganz, ganz viele Millionen Francs gesammelt hat, um diesen Palast zu kaufen und dieses Frauenhaus überhaupt möglich zu machen. Also es ist auch ein geschichtlicher Roman. Es ist tatsächlich, ich muss sagen, was ich so besonders fand, dass dieses Anliegen, diese Geschichte vieler Frauen so ganz einfach angerissen, aber total leicht lesbar, trotzdem zum Nachdenken anregend erzählt wird. Also meine Empfehlung für heute kommt jetzt schon. Letizia Columbani, Haus der Frauen. Und jetzt darfst du, liebe Claudia, ich habe nämlich gesehen, du hast auch schon einen Stapel mit Büchern vorbereitet heute.
Ja, als du gesagt hast, dass du mich besuchen kommen willst und ich dir was empfehlen soll oder den Lesern, den Hörern was empfehlen soll, habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte ich dir diesmal vorschlagen. Und da habe ich mich mal so ein bisschen breit aufgestellt. Heute auch mal, das sei schon mal vorweg gesagt, ein Kinderbuch mit dabei. Ja, wollen wir starten?
Wir starten, wir machen nur einmal ganz kurz Werbung und ich sage an dieser Stelle Dankeschön an Thalia für die Unterstützung dieses Podcasts.
Ihr kennt ja Thalia als Buchhändler mit Filialen vor Ort. Es gibt einen Online-Shop, thalia.de und die Thalia-App, da könnt ihr einfach einkaufen und downloaden. Eine richtig coole Sache ist aber auch das Hörbuch-Download. Da könnt ihr euch mindestens ein Hörbuch pro Monat aufs Smartphone, aufs Tablet oder auf den Computer laden. Mit dem Hörbuch bleibt ihr einfach immer flexibel. Da könnt ihr hören, wann es passt, auf dem Weg ins Büro, auf langen Autofahrten, beim Sport oder auch abends beim Einschlafen. Ja, und direkt nach dem Download könnt ihr schon mit dem Hörvergnügen loslegen. Das geht ganz easy, on oder offline. Dafür braucht ihr also noch nicht mal eine Internetverbindung. Ja, und die Titelauswahl bei Thalia, die ist wirklich riesig. Bis zu 50.000 Titel stehen euch zur Verfügung. Ihr klickt dafür ganz einfach auf den Link in den Shownotes und startet mit einem 30-Tage-Hörbuch-Abo. Danach kostet es dann 9,95 Euro pro Monat. Klasse ist auch, dass man bei Thalia das Guthaben in den Folgemonat übertragen kann. Das heißt, ihr könnt mehr Guthaben ansparen, wenn ihr mehrere Monate keine Zeit hattet und dann gleich eine ganze Reihe auf einmal kaufen möchtet. Das Beste ist, selbst nach einer Kündigung könnt ihr das Guthaben bis zu 3 Jahre nach dem Kauf für einen Download nutzen. Es verfällt also nicht, wenn ihr kündigt. Das Hörbuch-Abo bei Thalia könnt ihr hier abschließen, thalia.de/nachts-buchladen. Und ich wünsche viel Spaß beim Hören und Stöbern.
Und jetzt kommt Claudia mit ihrer ersten Empfehlung. Ich glaube, es ist ein geschichtlicher Roman. Ozzolot und Friesenerz?
Ja, richtig, genau. Ozzolot und Friesenerz ist ein Roman einer Sylter Kindheit, so steht es auch im Untertext, von Susanne Mathissen. Susanne Mathissen ist selbst auf Sylt geboren mit der Flut. So schreibt sie oder sagt sie auch, die Kinder auf Sylt wurden immer mit der Flut geboren, quasi herausgespült. Und sie beschreibt ihr Leben mit dieser Insel und auch das Inselleben und die Menschen, die dort früher gelebt haben, eigentlich diese Insel als ihre eigene Welt immer betrachtet haben und wo dann in den 60er Jahren die Politgrößen, die Wirtschaftsriesen und auch sonst wer Rang und Namen hatte, dieses schöne Strandleben frei von allen Zwängen für sich so entdeckt hatte und was das dann so mit sich brachte für die Sylter Gemeinschaft, dass plötzlich, ja, Edelläden aus den Tiefen wuchsen, dass plötzlich es Gott sei Dank mit der Familie oder mit der Firma ihrer Familie es auch wieder aufwärts ging, denn die haben eine Pelzfabrik und natürlich, wer Rang und Namen hatte, wollte dann auch den Nerz, also diesen, nicht den Friesenerz, aber den Ozzolot, den echten Nerz, Robbenmützen, Robbenfellmützen wurden verkauft. Es wird ganz viel von dem Pelzbetrieb auch geschrieben, was an sich schon sehr interessant ist, aber halt durch die Blume auch, was das Ganze so für die Gemeinschaft bedeutet. Und Frau Mathissen schreibt wunderbar wirklich so Episoden, die zum Teil am Anfang sehr zum Schmunzeln sind manchmal, so wie sie mit ihrer Teenager-Freundin in dieser Sylter Gemeinschaft jetzt mit den Großkopfhatten da quasi aufeinander trifft, was die so mitbringen, was das auf einmal für Lebemänner sind, mit denen sie das zu tun bekommen oder ja, so ganz nette Anekdoten, aber zum Schluss hin wird sie natürlich auch total kritisch und das finde ich gerade so besonders an dem Buch, denn zum Schluss hin prangert sie das Ganze auch so ein bisschen an, ja, dass die Insel quasi kurz vor dem Ausverkauf steht, dass ja, wenn Donald Trump wollte ja Grönland kaufen, also sie vermutet, vielleicht ist es bald Sylt, das von irgendeinem Mogul gekauft wird. Also ich finde es super anrührend, total spannend und ich finde, man sieht so eine Insel, Sylt jetzt mal nur als Beispiel, aber natürlich als ganz spezielles Beispiel. Man sieht das als Urlauber immer nur von einer Seite, aber wie viele Einzelschicksale da so hinterstecken und was das so mit den Menschen auch macht, was wir als Touristen da so mit hinbringen oder wie wir uns dort verhalten, ich finde es wunderbar. Also es ist ein ganz tolles Buch, super schön geschrieben, leicht zu lesen, aber trotzdem ganz intensiv auch zu erleben.
Aber wenn du sagst, am Ende ist sie sehr kritisch, wenn ich jetzt vorhabe, in den Herbstferien nach Sylt zu fahren, ist das eher die geeignete Urlaubslektüre oder dann doch lieber nicht?
Nein, doch. Also grundsätzlich als Urlaubslektüre schon zu empfehlen, aber ja, man sieht Sylt dann vielleicht doch mit anderen Augen und kauft dann doch irgendwo ein in einem kleinen Lokalen. Sie schreibt zum Beispiel auch, wie schwierig es ist, Arbeitskräfte zu bekommen, die dieses Leben dort führen wollen. Die können ja dort nicht wohnen. Es ist ja viel zu teuer. Es gibt ja auch gar keine Wohnungen dort. Es sind ja alles nur noch Ferienwohnungen. Es gibt auch gar keine Dörfer oder so ein Dorfleben, so ein klassisches mehr, so wo der Pastor noch jemanden grüßt oder sie sagte, ja, sie wünscht sich diesen Pastor eben jenen zurück, der sich früher so aufs Auto geschmissen hat und mit ihr gewettert hat, warum sie aus der Kirche ausgetreten ist. Das gibt's nicht. Dieses ganze Dorfleben, wie wir das so kennen, gibt's dort nicht. Ich denke einfach, es regt auf jeden Fall an, darüber nachzudenken, machen wir das so richtig oder können wir da noch was aufhalten? Können wir den Syltern noch irgendwie helfen, wieder irgendwie zu ihrem Ursprung zu kommen?
Also Empfehlung ist Ozelot oder Ozelot und Friesen-Nerz-Roman einer Sylter Kindheit von Susanne Mattisen schlägt Claudia Hellmann vor. So, das nächste Buch, was du mitgebracht hast, das ist Neonfarben mit schwarzem Rand, Dance or Die, und das ist von einer Kollegin geschrieben. Jessica Westen ist Journalistin, arbeitet für den WDR und NTV, und es geht um die Love Parade Katastrophe. Hier, wir sind ja gerade in Hamm, sind wir in gewisser Weise schon auch besonders betroffen. Also es gab auch Opfer, die aus Hamm kamen. Ist das denn, was Jessica Westen schreibt, jetzt auch, ist das eine sachliche Aufarbeitung oder ist das eine Geschichte?
Nein, das ist auch in Romanform gepackt. Also Jessica Westen hat tatsächlich direkt vor Ort auch vom WDR her den Job gehabt, dort zu moderieren von dort zu berichten. Und sie hat aber jetzt selber gesagt, dass sie diese 10 Jahre, die jetzt dazwischen liegen, gebraucht hat, um ihre eigenen Eindrücke zu verarbeiten. Aber sie hat auch ganz viel mit anderen Leuten gesprochen, mit Betroffenen, mit Leuten, die da waren, mit Rettungssanitätern, mit einer Schwangeren, die vor Ort war, mit also ganz vielen Personen, die da waren, und hat das alles ineinander verflochten als einen Roman. Man liest ihn, also die Kapitel sind dann immer entsprechend, dass es die Schwangere meinetwegen geht oder um die zwei anderen, die mir fallen die Namen gerade nicht ein. Also es sind immer so kleine Auskopplungsgeschichten, aber grundsätzlich fängt es von vorne an. Man freut sich, oder die junge Frau freut sich, auf die Love Parade zu gehen mit ihrem Freund, mit ihrer Truppe, mit ihrer Clique. Das soll das Highlight werden. Hey, endlich Karten und jetzt geht's los. Und dann geht man, es werden immer mehr, wow, so viele wollen mit mir oder mit uns feiern. Das wird, diese Vorfreude ist so greifbar. Und dann geht es immer mehr, also ihr Schreibstil ist auch so, dass man selber sich quasi auch ein wenig bedrückt fühlt. Und wenn man dann, wenn dieser Tunnel dann auf einmal da ist und sie schreibt, dass sie im Tunnel ist und sie sich jetzt nicht mehr bewegen kann, dass sie kaum noch Luft bekommt, dass nebenan, wie gesagt, die besagte Schwangere schreit, hilft mir, und kein Vorwärts und kein Zurück ist und diese rettende Treppe irgendwie in 5 Meter Entfernung ist, dann ist man irgendwie mittendrin. Also sie hat das sehr gut verpackt, sehr fesselnd verpackt. Es ist nichts für zarte Nerven. Also es ist schon wirklich was, was einem an die Substanz gehen kann, wenn man das so zulässt und wenn man da wirklich abtaucht in diesen Roman. Aber ich finde, es ist ein Buch, das musste sein, einfach auch, um das Ganze für die Leute so ein bisschen aufzuarbeiten. Weil sie schreibt halt auch aus ihrer Sicht, wie sie die Polizisten oder die Ordnungskräfte dort gesehen hat, wie die reagiert hatten. Und man merkt auch durch ihren Schreibstil, am Anfang hat man es halt völlig unterschätzt. Und was dann so am Ende dabei rausgekommen ist, wissen wir alle. Und es ist total schrecklich und tragisch. Aber in ihrem Buch hat sie das wirklich gut rübergebracht. Also man ist wirklich mit dabei. Und daher nichts für zarte Nerven. Also wer das nicht haben kann, sollte es nicht lesen.
Die meisten der Opfer waren ja so 18, 19, 20. Würdest du sagen, dass der Roman auch ein Jugendroman ist?
Ja, doch. 18, 19 könnte ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es was für junge Erwachsene oder für die Eltern auch vielleicht ist, um sich da einfach mal so hineinzuversetzen. Vor allen Dingen am Anfang die euphorische Stimmung und um dann vielleicht, was im Nachgang passiert ist, so ein bisschen mehr nachzuvollziehen, um da vielleicht auch irgendwo einen Abschluss mitzufinden. Denn es ist ja nichts Erfundenes, was sie da schreibt, und das macht das Ganze, glaube ich, so beklemmt. Denn sie schreibt es, und das merkt man auch wirklich, weil sie dabei war.
Und trotzdem ist es ein Roman. Also es ist eine fiktive Geschichte. Es geht nicht um die realen Opfer. Und trotzdem kann man dann wirklich die Ereignisse dieses Tages nochmal nacherleben.
Genau so. Genau das ist es, ja.
10 Jahre nach der Love Parade, Dance or Die, schreibt Jessica Westen, ist erschienen im Emons Verlag und erkennt man auch sofort an dem neonfarbenen Cover. So, dann hast du noch 2 rausgebracht. Hast du mir noch 2 Bücher rausgelegt. Wir wollen ja auch über Krimis sprechen, und da freue ich mich, geht es heute um die liebe Frieda Grunova. Wir hatten ja vor 2 Folgen schon einen Podcast mit Frieda Grunova, die ja auch Sabine Schulze-Grunova heißt und hier bei uns in der Ecke lebt, gemacht. Jetzt sind ihre ersten beiden Dänemark-Krimis zusammen raus bei Ullstein. Man kann sie ganz normal im Handel erwerben. Gitte Madsen ermittelt.
Genau, also zum einen hat es mich total gefreut, dass Frieda Gronova, die auch Kundin bei mir im Laden ist und eine ganz nette Bekannte, einen Küstenkrimi hat schreiben müssen beim Ullstein Verlag und sich dann für Dänemark entschieden hat. Und ich finde den Ansatz, dass kein klassischer Ermittler da ist, sondern dass diese Gitte Madsen halt ermittelt, die als Bestatterin nach Maria List kommt, weil sie da zur Hälfte ihre Wurzeln auch hat. Sie ist halt halb deutsch, halb dänisch verwurzelt und sie kommt nach einer Zeit aus Flensburg wieder nach Maria List zurück, quasi in ihre frühere Heimat. Und ich finde es total schön. Es ist ein super schöner Krimi, wie man so schön sagt. Es ist ein Urlaubskrimi. Es ist aber nichts von der Stange, nichts ganz Klassisches, sondern diese Gitte Madsen ist eine super sympathische Dame, die, wie gesagt, als Bestatterin, die war vorher bei der Polizei in der Opferhilfe oder bei der Opferhilfe tätig. Und hat jetzt gedacht, naja, ich gehe wieder zurück, hat aber nicht ganz uneigennützig diesen Sinn nach zurückgehen, weil ihr Vater ist seinerzeit dort auch verschwunden und das möchte sie eigentlich nebenher auch so ein bisschen aufklären. Wo ist er hin verschwunden? Der eine sagt, er ist verstorben, der nächste sagt, er hat sich abgesetzt, weil er eine jüngere Frau gefunden hat, wie auch immer. Da gibt es ganz viele Sachen, die so im Raum stehen und das trägt sie auch noch so als Päckchen mit sich herum.
Wobei ich ja sagen muss, ich bin normalerweise keine Krimileserin, aber ich habe die letzten Wochen mir beide Teile tatsächlich mal vorgenommen. Man ist ja diesen Sommer auch nicht so viel weggekommen. Ich habe einen Strandkorb im Garten und habe immer schön in meinem Strandkorb gesessen und gelesen. Und was ich wirklich sagen kann, diese Krimis, die sind was für zarte Nerven, weil da stirbt zwar jemand, aber eigentlich hat man eher so das Gefühl, man ist in einem Ferienort, da weht eine Meerbrise um die Nase, da sind irgendwie skurrile Charaktere. Also da muss man jetzt irgendwie nicht besonders kräftig beseitet sein, um diese Bücher lesen zu können.
Nee, genau das ist das, was mir eigentlich auch immer Spaß macht am Krimi. Also ich brauche auch nicht so viel Blut oder Gemetzel, sondern ich finde immer so Nebengeschichten immer total schön. Natürlich ist so ein Kriminalfall auch immer spannend, wenn es dann doch ein bisschen verworren wird. Wer könnte es dann doch gewesen sein? Ach, der doch nicht. Und dann klärt sich das anders wieder auf. Und man fiebert ja natürlich mit. Aber schön finde ich immer zur Ablenkung für meine Nerven auch, wenn es so Nebengeschichten gibt. Jetzt im zweiten Teil muss sie ihre Geburtstagsfeier irgendwie noch ein bisschen organisieren. Sie hat mit komischen Nachbarn immer zu tun, denn sie wohnt in so einer Ferienhaussiedlung. Und das ist auch im ersten Teil hat sie schon sehr komischen anfänglich, aber nachher doch sehr netten Nachbarn. Also das sind so Geschichten, die am Rande immer spielen und die mich immer ein bisschen vom Fall ablenken, aber die sehr gut verwoben sind in dem Ganzen und nachher dann auch zum Ende, ja, immer zum Ermittlungsergebnis
führen. Eine Lösung gibt es auch. Also Empfehlung Frieda Gronova, dänische Schuld und ein dänisches Verbrechen und für alle, die vielleicht eigentlich lieber hören als lesen, die gibt es jetzt auch als Hörbuch. So, und du hast heute noch, das finde ich besonders schön, was ganz anderes, nämlich ein total schnuckeliges Bilderbuch, der Bücherfresser, geschrieben von Cornelia Funke und illustriert von Annette Svoboda, die kenne ich doch auch irgendwoher. Wir hatten mal zur Taufe meines Sohnes bekommen, Der kleine Gott und die Tiere, ein total süßes Buch.
Ja, genau. Und sie hat auch Der Mondscheindrache von Cornelia Funke hatte sie auch schon illustriert. Und dieses, Der Bücherfresser, ist halt ganz neu. Und ja, ich muss ja gestehen, ich habe ein totalen Cover-Fetisch und ich finde so schön und gut illustrierte Bücher, egal welche Genre, immer, spreche mich immer schon sofort an und dieses Bilderbuch fand ich einfach total entzückend und wer buchaffin ist, muss das einfach, glaube ich, haben, auch als Erwachsener.
Und für Kinder, die es vorgelesen bekommen sollen, ab wie vielen Jahren?
Ab 3-4 Jahren ist das möglich. Bilderbuch ist so Kindergarten, Kita-Alter, das ist in Ordnung, 3-4 Jahre. Und das Bilderbuch ist aber auch was für lesemuffelige 6- und 7-Jährige, weil es ist eine total süß verpackte Geschichte.
Na, da überlege ich mal, ob ich das vielleicht gleich meinem Sohn noch mitbringe. Sage ich erstmal Dankeschön an Claudia und wir fassen nochmal zusammen, was wir heute hier haben. Ich hatte vorgestellt Das Haus der Frauen von Letizia Columbani. Du hattest vorgestellt das Sylt-Buch Ocelot und Friesenerz von Susanne Mathiesen, Dance or Die, die Love Parade-Geschichte, Jessica Westen und Krimis von Frieda Gronova, dänisches Verbrechen, dänische Schuld, die es auch als Hörbuch gibt und das wunderschöne Bilderbuch Cornelia Funke, der Bücherfresser.
Genau. Der Bücherfresser, wie gesagt, liegt mir total am Herzen, weil ich finde, besser kann man Kinder zum Lesen nicht animieren als mit einem Bilderbuch.
Also, wenn ihr Bücher lebt, guckt mal rein in den Bücherfresser. Ich sage an dieser Stelle nochmal Danke an Thalia für die Unterstützung der Podcast-Folge und natürlich Dankeschön auch an dich, liebe Claudia, dass du mir Zeit gegeben hast nach Feierabend.
Ja, gerne. Dankeschön, dass du da warst.
Ich sage einfach bis zum nächsten Mal und die nächste Folge von Nachts im Buchladen gibt es dann wieder in 2 Wochen. Bis dann. Yeah.